Ja, meine lieben Geschwister, nichts erschüttert uns wahrscheinlich so sehr wie der Tod. Und Moses betet in dem bekannten Psalm, sind ja nicht alle Psalmen von David geschrieben, es gibt auch noch Psalmen von anderen Autoren. Ja, da gibt's bei manchen Psalmen weiß man gar nicht genau, wer es geschrieben hat, aber ein Sohn von David hat auch Psalmen geschrieben, der Salomo, ja. Und es gibt auch von Moses einen Psalm, das ist der 90. Psalm, das ist ein Gebet des Mose. Dort lesen wir im 12. Vers, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist eigentlich ein sehr, sehr... ein Gedanke, der zunächst mal eigentlich eher pessimistisch und traurig wirkt, dass Mose hier so an den Tod denkt. Und er sagt, wir sollten eigentlich unser ganzes Leben lang daran denken, dass wir einmal sterben müssen. Scheint im ersten Moment kein so positiver Gedanke zu sein. Aber wenn wir weiterlesen, gleich die nächsten beiden Verse, also 13 und 14, Psalm 90, Vers 13 und 14, dann sagt er in seinem Gebet, Herr, kehre doch wieder zu uns, und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also der Gedanke an den Tod war für den Mose kein Gedanke, der ihn jetzt dazu veranlasst hätte, zu einer langen Klage auszuholen oder zu einem Gebet der Verzweiflung, sondern er sagt schon einen Satz später oder zwei Sätze später, fülle uns mit deiner Gnade und wir wollen dich rühmen und fröhlich sein. Ja, da kommt Hoffnung auf. Der 26. Glaubenspunkt unserer Gemeinschaft handelt vom Tod und von der Auferstehung. Und es ist heute meine Aufgabe, über diese beiden Dinge zu sprechen, über den Tod und über die Auferstehung. Und wenn man sich ein bisschen in der Welt umschaut und guckt, was die Leute so über den Tod denken, da gibt es da so verschiedene Auffassungen, verschiedene Meinungen, was nach dem Tod passiert. Denn dass der Tod kommt, das wissen wir alle, das ist unausweichlich. Aber was danach passiert, da gehen jetzt die Meinungen der Menschen auseinander. Die einen sagen, da passiert nichts. Das Leben ist vorbei und dann bin ich tot. Als wäre ich überhaupt nicht da gewesen und dann ist alles aus. Andere sagen, ich glaube schon, dass irgendwas passiert, aber man kann nicht so genau wissen, was. Ich weiß nicht, was dann passiert und ich glaube auch, man kann es gar nicht wissen. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Habt ihr solche Leute schon mal gesprochen? Habt ihr das schon mal gehört? Also ich habe das schon öfters gehört, diese Meinung. Wenn wir mal in die Antike gehen, in die Zeit vor 2000, 3000 Jahren, dann sehen wir zum Beispiel in Ägypten, dass die Pharaonen, die Könige von Ägypten, riesengroße Pyramiden gebaut haben, die großartigsten Bauwerke der damaligen Zeit. Und sie haben diese Pyramiden als Grabstätten gebaut, weil sie wollten darin wohnen, wenn sie tot waren und dort als Götter im Jenseits weiterleben. Und dort waren auch Räume, die waren wunderbar ausgeschmückt mit Malereien. Und wenn die Pharaonen dort begraben wurden, dann wurden ihnen auch ganz wertvolle Dinge beigelegt in ihr neben die Mumie, weil man der Meinung war, sie werden dort weiter regieren, in einem Jenseits, in einem Totenreich. Auch die Griechen und die Römer hatten ähnliche Vorstellungen, dass man nach seinem Leben oder nach seinem Tod vielmehr in eine Art Unterwelt kommt und man hat den Menschen, wenn man sie begraben hat, noch so eine Münze in den Mund gelegt. Habt ihr davon schon gehört? Das war das Fährgeld für den Fährmann, der die Toten über den Fluss Styx ins Totenreich, also in die Unterwelt befördert. Das waren so Vorstellungen. Dann gibt es Menschen im fernen Osten, die Hinduisten und die Buddhisten, die glauben an einen ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, bis man dann hoffentlich irgendwann, nachdem man die Seele unzählige Male gestorben und wiedergeboren ist, dann irgendwann in eine Art Zustand ja, identitätsloser Glückseligkeit kommt, Nirvana genannt, in dem dann gar nichts mehr ist sozusagen. Und darin besteht dann die Glückseligkeit, dass quasi, ja, dass nichts mehr passiert, dass man einfach im ewigen Nichts sich befindet. Und dann gibt es Menschen, die gehören dem Islam an, die glauben, dass vor allem die Männer freuen sich immer aufs Paradies, weil sie kommen dann in einen wunderschönen Garten und dort kann man ganz viel Wein trinken, da sind ganz viele Frauen, die ihnen zur Verfügung stehen. Solche Dinge kann man lesen, wenn man den Koran studiert. Ich habe das schon mal nachgelesen, das ist ganz interessant. Ja, und was sagen wir Christen? Also manche Christen sagen, dass wir eine unsterbliche Seele haben und diese unsterbliche Seele, die kommt dann in so ein Fegefeuer und in diesem Fegefeuer wird sie geläutert eine gewisse Zeit und dann, ja, je nachdem, wie gut oder wie schlecht man als Mensch gelebt hat, muss man einige Zeit in diesem Fegefeuer zubringen. Das kann eine kurze Zeit sein, das kann aber auch eine ganz lange Zeit sein. Und irgendwann ist man dann geläutert und die Seele kann wieder zu Gott aufsteigen sozusagen. Ja, da kommt jetzt gleich so ein Begriff ins Spiel, mit dem der ein oder andere ohnehin so seine Probleme hat. Die Seele. Was ist eigentlich die Seele? Wenn wir wüssten, was die Seele genau ist, wo sie herkommt und wo sie hingeht nach dem Tod, dann wären wir schon ein oder zwei Schritte weiter und wir wollen das jetzt mal gemeinsam betrachten. Ist es wirklich so, dass nach dem Tod, wie manche Christen glauben, die Gerechten in den Himmel kommen und die Ungerechten in die Hölle? Lesen wir einmal einen Text vom Propheten Daniel in Daniel Kapitel 12. Und dort der Vers 13, Daniel 12, Vers 13. Und dort, das ist ziemlich am Ende des Propheten Daniel, in dem quasi der Engel, nachdem Daniel seine ganzen Prophetien und seine ganzen Weissagungen bekommen hat, sagt dann der Engel zu ihm: Du aber, Daniel, geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst aufstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also der Engel sagt, Daniel, du hast jetzt dein Werk vollbracht, du hast jetzt deine Arbeit gemacht, leg dich hin, du wirst ruhen, du wirst bald sterben und du wirst aufstehen am Ende der Tage. Daniel wird wie alle Gerechten am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, aufstehen und ins ewige Leben eingehen. Wir finden bei Daniel auch an früherer Stelle schon einen interessanten Vers. Es steht hier bei mir Daniel 12, Vers 2 bis 3, aber ich glaube, das ist ein bisschen früher. Es kann auch sein, dass es Daniel 2 ist. Ich glaube, da habe ich mich vertippt. Muss ich selber mal kurz nachschlagen, dass ich euch nichts Falsches sage. Ist schon 12, ja. Gut, dann stimmt es, ja. Habe ich mich doch nicht vertippt. Also Daniel 12, Vers 2 und 3. Da lesen wir, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Eine wunderbare Verheißung hier. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass es heißt, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande. Also wir sehen hier, der Tod, es ist ein Schlafzustand. Schon wieder dieses Motiv. Der Tod, es ist wie wenn man schläft. Die haben das vorher auch schon gelesen. Es ist also nicht so, dass man irgendwo sich befindet und ein Bewusstsein hat, womöglich auch noch mit den Menschen auf der Erde kommuniziert oder mit denen irgendwie in Kontakt treten kann, sondern man schläft einfach, wenn man tot ist. Das sagt uns die Bibel hier. Paulus kommentiert natürlich auch diese Dinge und schreibt darüber zum Beispiel im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 13 bis 18 können wir lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 13 und 18. Da heißt es, da sagt der Apostel Paulus: Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, So ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Mal bis dahin. Also jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Glaubenspunktes, nämlich zur Auferstehung. Und diese beiden Dinge, die hängen, und das sagt uns Paulus hier ganz, ganz eng miteinander zusammen, Tod und Auferstehung. Diese beiden Dinge, die gehören, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und zwar nicht nur für die Gerechten, sondern für alle Menschen, wie wir nachher sehen werden. Man könnte sagen, die Auferstehung ist der zentrale Punkt unseres christlichen Glaubens. Das ist eine ganz schön starke Aussage. Aber ohne die Auferstehung, ohne die Hoffnung auf die Auferstehung, macht doch unser Glauben keinen Sinn eigentlich. Die Auferstehung ist auch eng verknüpft, nicht nur mit dem Tod, sondern auch mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, von der wir glauben, dass sie sich bald ereignen wird. Und die Vorstellung, dass man nach dem Tod direkt in den Himmel kommt, die führt doch ganz leicht dazu, dass man eigentlich die Tatsache der Wiederkunft und der Auferstehung, dass man das so ein bisschen vergisst. Das müssen wir uns mal klar machen. So dieser allgemeine Volksglaube, dass nach dem Tod die Menschen gleich in den Himmel fahren, das lenkt auch davon ab, dass ja eines Tages Christus wiederkommt und an diesem Tag die Gerechten auferstehen werden. Ja? Man denkt dann gar nicht mehr so sehr dran, weil man ganz darauf fixiert ist, dass ja die Menschen sowieso schon im Himmel sind und man womöglich auch mit Verwandten Kontakt aufnehmen kann. Ja? Und wir wissen, dass das eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das ist vielleicht ein bisschen traurig im ersten Moment für den einen oder anderen, aber es steht hier in der Bibel ganz klar so geschrieben. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3 können wir lesen. Da sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, er bereitet uns eine Stätte im Hause seines Vaters. Dann kommt er wieder und dann holt er uns und nimmt uns mit. Das ist seine Verheißung. Das sagt er hier, nichts anderes. Jetzt werden manche sagen, naja, aber ist es nicht so, wenn man stirbt, dass dann ja, der Körper zu Staub wird, aber die Seele zu Gott geht, sodass dann, wenn die Auferstehung passiert, dass es lediglich eine Auferstehung des Körpers ist und die Seele wieder von Gott zurück zum Körper kommt? Ich möchte ganz kurz mal über die Unsterblichkeit der Seele sprechen, weil es ein ganz großes und wichtiges Thema ist, den ich festgestellt habe, dass viele Gläubige, also viele Christen, glauben, dass die Seele unsterblich ist. Der Begriff der unsterblichen Seele oder die Idee der unsterblichen Seele war sehr, sehr verbreitet in der Antike und auch in der antiken Weisheitsliteratur. Im alten Ägypten findet man den Glauben an die unsterbliche Seele ebenso wie bei den Griechen und bei den Römern in der Mythologie. In der Bibel jedoch finden wir keinen einzigen Text, der darauf hinweisen würde, dass unsere Seele unsterblich wäre. Es gibt nur ein Buch oder einen Brief, in dem überhaupt von Unsterblichkeit die Rede ist, im engeren Sinn, und das ist im Timotheusbrief. Da können wir lesen, 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Da schreibt Paulus an Timotheus, also die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, er bezieht sich auf etwas, was er im Text vorher gesagt hat, also die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also, Gott allein ist unsterblich. Wie könnten wir also für uns Menschen oder für irgendwelche anderen Wesen in Anspruch nehmen, dass wir auch unsterblich wären, indem unsere Seele unsterblich ist? Das steht nirgendwo in der Bibel, ja? Ja, aber was ist denn nun die Seele? Das können wir ganz am Anfang der Bibel lesen. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da erklärt es Gott bei der Schöpfung. Da sagt er, da bildet, oder das sagt der Berichtschreiber hier über den Schöpfungsprozess, als der Mensch geschaffen wird. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. So, jetzt wissen wir, was die Seele ist. Die Seele, das ist der Körper zusammen mit dem Odem des Lebens, der uns eingehaucht wurde von Gott. Das ist die Seele. Die Seele ist also viel, viel körperlicher, als wir denken. Ja, es ist nicht irgendetwas Ungreifbares. Unser Körper zusammen mit unserem Geist, dem Lebensodem Gottes, das ist die Seele, so wie wir alle hier versammelt sind. Und ihr braucht es nicht aufzuschlagen, es ist ein ganz kurzer Text. Ihr könnt mir vertrauen, dass ich es so lese, wie es in der Bibel steht, Hesekiel 18, Vers 20. Da sagt der Prophet, die Seele, die sündigt, soll sterben. Ja, also auch hier sehen wir, die Seele, der Sünde sollte es der Tod, das ist ein Begriff oder ein Satz, den kennen wir alle, haben wir schon oft gehört. Und hier heißt es auch ganz deutlich, die Seele, die sündigt, soll sterben. Alle Seelen haben gesündigt, also müssen ja eigentlich auch alle Seelen sterben. Aber wir wissen, dass es Hoffnung gibt. Schlagen wir nochmal den 1. Korintherbrief auf. Ihr merkt schon, ich bringe jetzt einige Texte hier, aber das ist einfach so, dass wir uns hier auf das Wort Gottes gründen müssen und ich die Gedanken, die ich hier bringen möchte, natürlich auch sehr, sehr eng an der Bibel entlang führen möchte. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Da sagt Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Also es gibt bei diesem Ereignis, das er hier beschreibt, bei der Wiederkunft Christi, gibt es die Totengerechten, die Menschen, die in Christus gestorben sind und tot sind und die noch leben. Und er sagt, wir werden miteinander vereinigt werden, die einen werden auferstehen, um mit uns zusammen dann Unsterblichkeit anziehen, wie er hier im 53. Vers sagt. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also die Unsterblichkeit ist nichts, was in uns drin ist, was wir von Natur aus haben, sondern es ist etwas, mit dem wir bekleidet werden. Genauso wie wir mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden, so werden wir auch mit der Unsterblichkeit bekleidet. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem ersten Menschenpaar im Paradies. Waren sie unsterblich? Also, jein, sie waren von Natur aus schon sterblich, aber sie haben den Baum des Lebens gehabt. Und vom Baum des Lebens essend war ihnen die Zusage gewiss, die Verheißung, wenn ihr davon esst und von dem anderen Baum nicht esst, dann werdet ihr ewig leben. Ja. Aber sie hatten nicht von Natur aus Unsterblichkeit. Ja. Und wir sehen hier die Tatsache, dass Unsterblichkeit die Gerechten erst erhalten und bekleidet werden mit Unsterblichkeit, wenn Jesus erscheint, zeigt, dass die Menschen von vornherein, dass die Seele von vornherein nicht unsterblich ist. Also ihr merkt schon, dieser Punkt, der ist mir heute ein bisschen wichtig. Aber es ist auch wichtig, das begründen zu können, auch wenn wir vielleicht darüber sprechen oder auch diskutieren. Deswegen bringe ich das jetzt heute. Und weil es eben tatsächlich so ist, dass diese Lehre der Unsterblichkeit der Seele die wichtigsten Pfeiler des christlichen Glaubens eigentlich in Frage stellen oder untergraben. Deswegen lege ich da auch heute so großen Wert drauf. So, was passiert aber denn jetzt genau in der Zeit zwischen dem Tod und der Auferstehung? Auch hier habe ich zwei Texte, ich habe es vorhin eigentlich schon bearbeitet, ihr braucht es nicht mit aufzuschlagen, ich lese es euch einfach nochmal vor. Prediger 9, Vers 5, da sagt uns Salomo hier, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Name ist vergessen. Also die Toten wissen nichts. Es gibt ja auch diese Legende, dass Jesus irgendwie, da gibt es einen Vers im Neuen Testament, dass Jesus den Toten im Totenreich gepredigt hätte oder so. Ja? Also das gibt es nicht. Es gibt kein Totenreich, in dem Jesus irgendjemanden predigen könnte. Denn die Toten schlafen. Die wissen nichts. Oder in Johannes 11, Vers 11 können wir lesen, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, also Jesus, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Also Lazarus war tot, er stank schon und Jesus sagt, er ist eingeschlafen. Was sagt er zur Tochter von Jairus? Was haben wir vorhin gehört in der Geschichte? Jesus sagt, sie schläft, aber sie war schon tot. Ja. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17, sagt Paulus, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und das möchte ich euch auch heute mit auf den Weg geben und mir selbst. Wir müssen uns damit ermuntern, wir müssen uns häufiger daran erinnern, dass es soweit sein wird bald und dass wir das alle erleben dürfen. Ja? Das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns gegenseitig das häufig sagen und uns darauf freuen. Wir haben es auch in Liedern gesungen, wir werden es auch in unserem Abschlusslied singen, Abschlusslied 597, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir gehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingslieder, ja? Weil es diese Hoffnung ausdrückt. Und deswegen müssen wir auch keine Angst vorm Tod haben, überhaupt keine Angst. Diese Hoffnung hat uns quasi die Angst vorm Tod genommen. Wenngleich, ich habe es eingangs gesagt, trotzdem der Tod uns natürlich erschüttert. Und der Tod ist schon eine große Prüfung, wenn wir denn im Angesicht des Todes uns befinden, wenn wir liebe Angehörige verlieren. Aber eigentlich nach der Verheißung hier müssen wir keine Angst vorm Tod haben. Das Thema des Todes und der Auferstehung weist auch in ganz besonderer Weise auf Christus hin. Denn Christus ist ja quasi der Erstling, der gestorben und auferstanden ist. Das heißt, er hat es eigentlich vorgemacht. Er hat sozusagen diesen Prozess selber miterlebt oder durchlebt als Gottes Sohn. Und nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung erscheint er ja den Jüngern. Und da lesen wir in Lukas 24, im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 36. Da heißt es, während sie dies aber redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Nach Christi Auferstehung. Ne? Sie haben noch gar nicht richtig begriffen, was eigentlich passiert ist. Sie dachten eigentlich, er ist tot. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Seht meine Hände, meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Es gibt wenig Situationen in der Weltgeschichte, bei denen ich lieber dabei gewesen wäre, als in diesem Moment, ja. Aber wir haben das Zeugnis hier und wir können es lesen, wir können es uns vorstellen. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr was zu essen für mich? Das ist auch interessant, ja? Es ist genau wie mit dem Mädchen. Es sind ganz körperliche Bedürfnisse. Macht mal was zu essen, ich habe Hunger. Habt ihr was zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß von ihm. Also wir sehen hier Seele, das ist Körper und Geist. Und auch zu Jesus gehört der Körper, den er hatte, ja, und immer noch hat. An dieser Stelle lasst mich ganz deutlich sagen, meine lieben Geschwister, Jesus Christus ist ganz gestorben für uns. Er ist nicht nur halb gestorben, es ist nicht sein Körper gestorben und sein Geist war irgendwo. Nein, 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 der ist komplett gestorben. Er war tot und ist nach 3 Tagen auferstanden. Das ist völlig klar. Und nach seiner Auferstehung hat er auch keinen Astralleib, mit dem er irgendwie so in Menschengestalt irgendwie sich umherbewegt hätte, sondern er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, auch nach seiner Auferstehung noch. Und dementsprechend dürfen wir uns das auch so vorstellen, dass wenn wir nach unserer Auferstehung, nach der Auferstehung aller Gerechten bei Jesus sind, dann sind wir keine Geister, die irgendwie kommunizieren, sondern wir können uns in den Arm nehmen, wir können uns anfassen, wir werden ganz greifbar sein. Ja? Ganz sicherlich. Ja, aber ein Aspekt, wenn wir über Tod sprechen, müssen wir auch ansprechen. Was wird mit den Menschen sein, die das Himmelreich nicht ererben? Petrus sagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Also wir sehen hier ganz klar, auch die Ungerechten schlafen im Tod und werden am Tag des Gerichts auch noch einmal auferstehen. Die Bibel lehrt also nicht, dass die Ungerechten nach ihrem Tod in der Hölle ihr Dasein fristen. Auch sie schlafen bis zu ihrer Auferstehung, die allerdings erst, wie wir im Buch der Offenbarung lesen können, 1000 Jahre später stattfinden wird. Ich muss das der Vollständigkeit hier auch noch vorlesen, damit es klar ist, Offenbarung 20, Vers 5 bis 6. Da heißt es, die übrigen der Toten werden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, also bei Jesu Wiederkunft. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Die werden nämlich dann die Unsterblichkeit anziehen, wie wir vorhin gelesen haben. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also, die Ungerechteten, die Menschen, die verloren gehen, die werden auch vor das Gericht gestellt werden. Und wir wissen auch, die Bibel sagt uns, sie werden in dem Moment, wenn der Teufel nicht mehr wirken kann, werden sie erkennen, dass sie auf den falschen Weg gegangen sind und sie werden ihr Knie beugen vor Gott und anerkennen, dass Gott der Schöpfer des Universums ist. Sie werden es anerkennen. Sie werden es ohne Hader oder ohne irgendeine Missgunst machen. Sie werden auch Gott anbeten und anerkennen, dass er der gerechte und liebende Schöpfer des Universums ist. Über 180 Stellen in der Bibel sprechen davon, dass die Gottlosen schließlich nicht mehr da sein werden, dass sie einfach nicht mehr existieren werden. Es gibt zwar 5 Stellen, und ich will die jetzt nicht alle vorlesen, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, als gäbe es dort ein ewiges Feuer, das ewig brennt. Aber liebe Geschwister, das kann nicht sein, dass unser Schöpfer Menschen für ihre Sünden ewig bestraft. Das ist völlig ausgeschlossen. Was wäre das für ein Gott, ja? der den Menschen nicht die Gnade, wir reden heute über Euthanasie, über Sterbehilfe, ja? Und sagen, sozusagen, es ist doch schlimm, wenn Menschen so leiden müssen und so weiter. Aber was wäre das für ein Gott, der eine Seele bis in alle Ewigkeit leiden lässt? Das wäre völlig ungerecht. Also das ist sicherlich keine Vorstellung von einem liebenden Gott. Aber es wurde jahrhundertelang den Menschen erzählt, dass es so ist. Ja? Und da müssen wir schon unsere Stimme erheben und sagen, nein, das ist nicht unser Gott. Ich habe vorhin gesagt, dass die Lehre von der unsterblichen Seele im antiken Ägypten und in Griechenland gelehrt wurde. Aber wo sie eigentlich herkommt, wisst ihr das? Wo die das erste Mal aufgetaucht ist? Wir können es miteinander nachlesen, Frieda. Richtig. Richtig, ganz genau, dankeschön. 1. Mose 3, Kapitel 3, Abvers 4. Da können wir nachlesen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr von der Frucht esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet, wie Gott erkennen, Gutes und Böses. Also, da ging es los. Er hat gesagt, nein, 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 ihr sterbt nicht, ihr könnt gar nicht sterben, ihr seid unsterblich, sagt er hier, ja. Das ist also der Ursprung dieser Lehre und die zieht sich bis hin zum heutigen Tag, geistert die sozusagen durch die Religionen durch. Gott unterscheidet nicht zwischen ewiger Freude und ewigem Leid, er unterscheidet nur zwischen Leben und Tod. Und deshalb vertrauen wir auf Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt und möchte, dass wir zusammen ewig mit ihm leben. Und wenn wir sterben, dann wissen wir, wir schlafen. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Wir müssen auch nicht Angst haben, dass wir irgendwie in eine komische Situation kommen. Es ist einfach, als würden wir schlafen. Das sei nochmal betont. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11 bis 12 können wir lesen. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Klare Worte. Ich möchte zum Abschluss noch einmal ganz kurz auf den Gedanken zurückkommen, was es bedeutet, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und was es schon jetzt für unser Leben auf der Erde bedeutet. Dieser Gedanke des Todes und der Auferstehung. Es ist nämlich nichts, nur eine Hoffnung, die wir haben auf eine Zukunft, egal ob sie nah oder fern ist, sondern es hat auch eine große Bedeutung für unser Leben heute, hier und jetzt. Und dazu schreibt Paulus einen wunderbaren Text, den ich zum Abschluss noch mit euch lesen möchte und den dürft ihr ruhig mal aufschlagen. Römer 6, im Römerbrief Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Römer 6, Vers 1 bis 4, da sagt Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wie auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so wir auch in der Neuheit des Lebens wandeln. So, das heißt, die Idee des Todes und der Auferstehung hat auch eine geistliche Bedeutung für unser Leben hier und jetzt. Denn das Reich Gottes, wir haben darüber geredet, als wir über Lukas gesprochen haben in der Lektion, da war ein Thema das Reich Gottes. Ja? Das Reich Gottes ist da, es ist hier und jetzt. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, du musst sterben und wieder auferstehen. Die Taufe ist ein Symbol dafür, für diesen Tod. Und wenn wir einfach sagen, wir nehmen Christus an, aber es ändert sich nichts in unserem Leben, wir sind noch der Alte, dann sind wir, naja, vielleicht so halb oder weiß ich nicht, mit Christus gestorben, aber wir sind nicht auferstanden, wir müssen wieder auferstehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir diese Gewissheit nicht haben, dann müssen wir uns Gedanken machen. Wie Nikodemus, der Jesus gefragt hat, ja, was ist denn das von neuem geboren werden? Wieder auferstehen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und das, meine lieben Geschwister, ich glaube, das war auch die Botschaft, die Jesus den Menschen bringen wollte, wenn er dieses Mädchen auferweckt hat. Wir wissen, dass Jesus mit jedem Menschen Mitleid hat und auf dem Weg zu diesem Mädchen hat er noch eine Frau geheilt. Wisst ihr das? Sie waren unterwegs dorthin und dann kam noch eine Frau, hat ihn und wurde auch noch, also Jesus hat, wann immer er konnte, Menschen geheilt, weil er einfach Mitleid hatte mit den Menschen. Aber es hat noch eine andere Dimension. Was hat Jesus immer gesagt zu den Menschen hinterher? Sündige nicht mehr. Ja? Nimm dein Bett, sagt er zu dem Lahmen, und geh und sündige nicht mehr. Dein Leben, das ist ein neues Leben, was du hast. Und das wollte er auch an diesem Mädchen zeigen. Er wollte zeigen, durch mich bekommt ihr ein neues Leben. Natürlich später dann, wenn ich wiederkomme, aber auch schon hier und jetzt auf dieser Welt. Und das sollt ihr auch vor allen Menschen, das müssen alle Menschen euch anmerken. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass jeder Einzelne von uns die Erfahrung machen darf, dass Menschen, mit denen wir zu tun haben, uns irgendwann fragen, warum bist du eigentlich so positiv? Was ist es, was du an dir hast? Warum du so eine positive, liebevolle Ausstrahlung hast. Ja? Und noch mehr wünsche ich, dass es die Menschen auch für uns als Adventgemeinde Bamberg anmerken und dass wir auf diese Weise ein Licht sein können. Amen.